mehr als freundlich. Der Podcast zum Williams-Beuren-Syndrom. Mit Professor Ingolf Prosetzky und spannenden Gästen und interessanten Geschichten zum WBS.
Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge vom WBS-Podcast. Ich bin heute zu Gast bei Familie Schübel und begrüße ganz herzlich jetzt erstmal die Sarah.
Hallo.
Und den Patrick.
Hallo zusammen.
Wir sind hier in der Nähe von Köln. Kann man es noch näher beschreiben?
Ist genau zwischen Köln und Bonn, würde ich sagen.
Und ist für mich auch, deswegen ist es ganz aufregend, eine Besonderheit, denn wir haben uns vorher noch nie gesehen. Ihr seid die Ersten, die mich kontaktiert haben über Instagram, dass ihr Lust hättet, in den Podcast zu kommen. Ich frage erstmal als allererstes, wo und wie seid ihr denn eigentlich auf den Podcast gekommen?
Mit dem Podcast, das haben wir eigentlich in Instagram gesehen, durch den WBS-Verband. Und dann bin ich dir natürlich gefolgt und habe das dann halt verfolgt. Und ich fand es super interessant, die ganze Geschichte. Und deswegen dachte ich mir, du hast ja diesen Aufruf gestartet, melde dich mal. Dass ich jetzt der Erste war, war super. Deswegen sind wir froh, dass wir dabei sind.
Genau, ich auch. Habe es über Instagram, über WBS oder Frau Reutersherrn, bin ich dadurch darauf aufmerksam geworden.
Da euch ja die meisten Zuhörenden wahrscheinlich noch nicht kennen, wollte ich euch fragen, ob ihr euch vorstellen könnt. Und dazu frage ich ja immer nach einem typischen Geräusch. Ihr habt euch ja gemeldet, weil ihr einen Sohn habt mit WBS. Das ist der Yannick, der ist 5 Jahre alt. Gibt es denn für ein typisches Geräusch in eurem Alltagsleben, was euch so einfallen würde? Entweder zu Yannick, aber vielleicht auch zum anderen Bereich.
Klatschen, das mag er. Husten mag er gar nicht.
Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Niesen mag er auch nicht, aber umso gerne mehr mag er halt Musik. Musik, besonderes Lied, natürlich das Lied vom FC Köln, da singt er immer mit, ne, die Hymne.
Wie geht die denn?
Ja, mir stand zu dir FC Köln. Es gibt halt auch nichts anderes und auch nicht von Yannick. Deswegen singt er das immer ganz gerne und da freuen wir uns immer mal zusammen Fußball gucken, auch wenn es gerade nicht so erfolgreich ist. Aber das macht er ganz gerne.
Ja, wunderbar. Das ist doch schon mal eine tolle Vorstellung. Dann würde ich sagen, fangen wir vielleicht mal gleich ein bisschen mit so einem Rückblick an. Also die Staffel, die heißt ja lebenslang lernen mit und vom WBS. Und ich denke, wir werden über einiges ja sprechen können, wie Yannick lernt, aber natürlich auch, was ihr vielleicht vom Yannick gelernt habt und vom WBS im weitesten Sinne. Und würde sagen, wir fangen mal an, dass ihr so ein bisschen erzählt, wie ist es eigentlich gewesen, als Yannick in euer Leben getreten ist. War eine normale Schwangerschaft? Wann habt ihr das erste Mal gemerkt oder euch gewundert, dass irgendwas anders sein sollte oder ist?
Schwangerschaft und Geburt war soweit normal, keine Auffälligkeiten. Ich hatte eine super Schwangerschaft. Yannick war auch ganz normal entwickelt, ein properes Kerlchen, da war nichts auffällig. Und er war die ersten Monate ein Schreikind. Mit Einschlafen hat es immer 3 bis 4 Stunden unter Geschrei gedauert, wo wir uns immer gefragt haben, ist das normal oder nicht normal?
Darf ich ganz kurz fragen, ist das euer erstes Kind und euer einziges bisher?
Ja, ja. Genau, okay. Bleibt auch so. Okay. genau, und ja, so nach und nach hat man halt gemerkt, dass die Entwicklung einfach nicht so war, wie es ins Raster fallen sollte, laut Kinderarzt, laut anderen Kindern in dem Alter. Und irgendwann ging dann die Suche los mit dem Kinderarzt auch. Und die Kinderärztin hat eine Patientin, die das WBS hat. Und sie hat sich dann aufgrund Yannicks Aussehen, hatte sie eine Vermutung und so sind wir halt nach einem Jahr dann auch zur Diagnose gekommen dann.
Okay, also nach einem Jahr ist ja jetzt auch nicht sehr früh. Mhm. Kann ich mir vorstellen, war ja bestimmt auch sehr anstrengend für euch die erste Zeit.
Ja, das war schon anstrengend, weil der Druck von außen war jetzt, die Leute haben natürlich gefragt, warum kann der Yannick noch nicht gehen oder er spricht noch nicht. Und dann war das schon immer für uns, naja, unangenehm, aber da haben wir uns natürlich auch gefragt, weil wir natürlich noch unerfahren waren mit dem ersten Kind, ob das normal ist, nicht normal ist. Das war halt schon ein bisschen schwierig, weil von außen halt schon Fragen kamen, ne? Und ja, das war dann halt schon ein sehr, sehr langer Weg, obwohl die Diagnose kam. Das war für uns schon heftig, würde ich sagen, ja.
Mhm. Und vielleicht kommen wir dann noch mal zum Umgang mit der Diagnose. Aber gab es für euch beide so einen Punkt, wo ihr gemerkt habt, es stimmt etwas nicht so richtig, oder war es mehr so eine Summe von Ereignissen?
Doch, im Laufe der Zeit, auch wir waren ja bei der Krabbelgruppe, und wenn man allein verglichen hat zu anderen Kindern, hatte ich als Mutter schon das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Ich konnte es aber ja nicht in Worte fassen, weil ich nichts wusste. Aber in mir habe ich geahnt, da ist irgendwas, dass da irgendwas nicht stimmt.
Ja, kann ich nur bestätigen. Also man hat halt immer verglichen mit anderen Kindern, und dann ist das schon aufgefallen. Und, das war dann halt schon so, dass man dann gesagt hat, okay, dann lass uns da mal auf den Grund gehen. Und ja, dann haben wir dann halt den Gentest gemacht, wo es sich dann halt bestätigt hatte. Genau, dass er das BBS hat.
Also war es jetzt nicht so der klassische Weg über den Herzfehler? Einige Eltern berichten ja, dass der Weg ist, dass sie über kardiologische Auffälligkeiten dann die Diagnose kommen. So war es bei euch nicht?
Nee, er hat das. Er hatte eine Verengung, aber die war nie so im Vordergrund. Also das war so minimal, dass da nicht nachgeforscht wurde extra. Es ging eher um seine schlaffe Muskulatur. Den Kopf konnte er lange nicht selber halten. Er hatte schon mit 3 Monaten Physio, weil er den ersten Halswirbel auch komplett ausgerenkt hatte. Dann wurde er schon eingerenkt und war halt super schlaff von der Muskulatur. Ihm fiel das alles sehr schwer, auch mit auf den Bauch, auf den Rücken drehen. Hat alles sehr lange gedauert.
Und wart ihr da schon in Kontakt mit so einem sozialpädiatrischen Zentrum? Oder wie?
Das hatten wir auch. Das hatten wir ursprünglich, aber wegen der Schlaf- oder Einschlafprobleme. Da waren wir dann eigentlich dort. Und dass sich das dann so entwickelt, haben wir ja selber nicht gedacht. Wir dachten, es ist halt ein Schreikind, was Einschlafprobleme hat. Aber woher das kommt, wussten wir zu dem Zeitpunkt ja nicht.
Also waren aus eurer Sicht sozusagen die größten Schwierigkeiten am Anfang das Schreien, hattest du schon gesagt, und das Schlafen? Das hat euch ja bestimmt viele Nerven gekostet. Und dann die Auffälligkeiten in der Motorik, genau. Und dann hat die Kinderärztin gesagt, sie hat eine Vermutung und hat euch zum humangenetischen Beratungsstelle geschickt, ne?
Genau, so war's, genau.
Könnt ihr euch noch erinnern, wie war die Überbringung der Diagnose dann?
Ein Faustschlag ins Gesicht. Wir wurden angerufen vom Kinderarzt, wir sollten kommen, möglichst auch zusammen. Für mich war klar, er hat das. Patrick hat, glaube ich, noch ein bisschen gehofft. Vielleicht möchte sie uns auch sagen, dass er es nicht hat, aber ich wusste, er hat das. Und als wir da waren, sagt sie zu uns, ihr Sohn hat das WBS. Der wird nie geschäftsfähig sein. Der wird immer auf sie angewiesen sein, hat eigentlich nur aufgezählt, was er nicht können wird. Und hat dann gesagt, dann lasse ich es jetzt mal 10 Minuten alleine. Und dann saßen wir da mit dem Kind auf dem Schoß und haben geweint.
Ja, ganz schlimme Erfahrung. Ja. Das begleitet mich immer bis heute noch, dass diese 2-3 Minuten, wo wir beim Arzt waren, das war schon die Überbringung. Wir reden ja jetzt nicht über eine Grippe oder so, sondern das wird ihn ja sein Leben lang beeinträchtigen. Und wie sie es uns übermittelt hat, war schon heftig.
Ich frage da jetzt nochmal nach, inwiefern war es für euch heftig? Oder was war so, weil es so abrupt war?
Genau, weil wir das ja nicht kannten, WBS. Sie hatte ja schon bei der Vermutung mir gesagt, ja, vielleicht hat das WBS. Und dann sage ich ja, was heißt das denn? Ja, dann wird er wahrscheinlich früher in die Pubertät kommen und wir müssen den engmaschiger kontrollieren. Und dann sage ich, okay, dann habe ich das erstmal so geschluckt. Und bei der Diagnose, wie wir es dann wussten, hat sie ja eigentlich nur das Negative aufgezählt. Und das ist ja das, was man als erstes auch mitnimmt, das Negative, weil wir keinen Vergleich hatten und das auch nicht kannten. Und sie uns auch nicht aufgezählt hat, was es vielleicht Positives gibt, sondern sie hatte ja auch nur das eine Kind als Vergleich, was für mich ja nicht maßgeblich ist, ne? Und den Rest mussten wir uns dann ja selber zusammensuchen an Erfahrung und Leuten, die wir dann kontaktiert haben.
Ja, also wir haben dann anschließend dann erstmal selber das Netzwerk selber aufgebaut, ne? Also da sagt ja keiner, welchen Weg du gehen musst.
Ich frage nochmal so konkret nach, wie ihr wart im Krankenhaus und kannst du dich noch daran erinnern, wie es dann war? Seid ihr nach Hause gefahren? Und
Jetzt bei der Diagnose?
Bei der Diagnoseüberbringung, ja.
Da waren wir ja beim Kinderarzt, genau. Ja, dann wir sind raus, völlig schockiert. Wir standen eigentlich mitten in der Fußgängerzone und ja, Yannick war mit dabei, er saß ja da auf meinem Schoß und ja, dann sind wir raus und ich glaube, dann sind wir als erstes direkt zur Frühförderung gegangen nach Troisdorf und haben versucht, ihn da irgendwie anzumelden oder gefragt, wie der Weg jetzt ist und haben dann eigentlich... Dann war da erstmal die Überbringung der Opa, Oma und Familie und der Tag war halt jetzt wirklich schon heavy, aber dann haben wir dann gesagt, okay, jetzt muss es weitergehen und haben dann genetzwerkt.
Was heißt genetzwerkt?
Ja, wie es jetzt weitergeht, ne? Wie dass wir Yannick in die Frühförderung reinbekommen über die Lebenshilfe. Da gibt es ja auch Warteschlangen und ich habe einen Kumpel von mir, der hat uns da geholfen, welche Ansprechpartner wir da kontaktieren sollen, um das Ganze dann ein bisschen zu beschleunigen. Dann SBZ, dann ging es darum, mit Duisburg Kontakt aufzunehmen. Dann sind wir in Facebook-Gruppen gegangen. Sarah hat dann in Instagram, Facebook die ganzen Geschichten dann irgendwie auffindig gemacht und Sarah hat dann wirklich auch mit anderen Familienkontakt aufgenommen. Das hat Sarah schon im Vordergrund gemacht. So haben wir das dann bewerkstelligt.
Und woher hattest du die Infos, Sarah?
Ich hatte die Nummern bekommen von der Patientin vom Kinderarzt. Die hatte das okay, dass sie die Nummer weitergeben kann. Das war dann so meine erste Anlaufstelle, die ich dann angeschrieben habe. Ja, und dann sind wir eigentlich übers Internet dann eigentlich weitergekommen, weil die Familie, die wir da kontaktiert haben, die sind eigentlich auch nicht so im Netzwerk. Also die sind eher für sich. Es gibt ja Familien, die wollen da sich auch nicht mit auseinandersetzen. Und dann haben wir halt im Internet weiter geforscht. Und unser Kinderarzt hatte uns auch schon an Duisburg verwiesen, dass wir uns da mal melden. Ja, und so kam das dann.
Du hattest vorhin schon gesagt, Patrick, du hast dann mit deinen Eltern gesprochen oder mit deinen Eltern, Schwiegereltern. Wie war da die Reaktion von ihnen?
Ja, das war am Anfang auch für die natürlich klar. Wir haben das vorher schon mit ihnen besprochen, dass da eventuell was gibt, was sein kann. Aber wir haben uns das jetzt nicht irgendwie, wir haben jetzt nicht gegoogelt oder so, das sollte man ja sowieso nicht tun. Aber wo wir es überbracht haben, war natürlich erstmal Traurigkeit da. Und dann ging es dann natürlich auch erstmal die Kinder, also wir, erstmal sind wir getröstet worden von denen. Und da sind wir denen auch unendlich dankbar, weil wir schon ein sehr, sehr intaktes Familienleben haben. Und haben uns dann alle Unterstützung zugesagt, die wir haben können. Und da sind wir auch froh drüber.
Ja, und für unsere Familien hat das auch nichts geändert, weil die waren vorher mit Yannick froh, die sind das nach wie vor und das hat in der Familie auch rein gar nichts verändert.
Und wie war es mit euren Freunden und im Freundeskreis?
Da haben wir das auch bei einem Abendessen hier in der Nachbarschaft, wo wir zusammengesessen haben, haben wir das dann kommuniziert und es war jeder fassungslos. Wir waren auch traurig in dem Moment, aber Yannick wird von allen ganz normal behandelt, ist kein Sonderling hier bei uns in der im Freundeskreis, sondern ist halt der Yannick und jeder nimmt ihn so, wie er ist und so soll es auch sein.
Ja, absolut, kann ich nur bestätigen. Das war hier in der Nachbarschaft, wir haben echt eine super, super tolle Nachbarschaft und deswegen, Yannick fühlt sich hier sehr wohl und das in Sachen Freunde, klar, man hat natürlich auch Freunde, die eventuell ein Problem damit haben, wo wir das eigentlich immer sehr offen kommuniziert haben. Zum Beispiel bei mir im Fußballverein habe ich es vor dem Training gesagt, dass halt Yannick einen Gendefekt hat, dass ich jetzt halt nicht mehr so oft dabei bin, weil ich ja auch nicht wusste, was auf uns zukommt. Und habe den Leuten dann halt auch gesagt, wenn sie Fragen haben, sollen sie mich fragen. Wir gehen da sehr offen mit um. Und man merkt dann halt schon in der Gesellschaft, dass das immer noch irgendwie so ein kleines Tabuthema ist. Weil, keine Ahnung, also man merkt schon, dass manche Freunde oder Fußballkollegen sich so ein bisschen, ja, soll ich sagen, nicht zurückgezogen haben, aber vielleicht sich nicht trauen zu fragen. Das merkt man schon.
Und dreh's mal um, was würdest du dir jetzt wünschen oder vielleicht was hättest du dir gewünscht auch so in den ersten, gerade in der ersten Zeit, als ihr ja bestimmt ganz schön geschwommen seid, ne? Als ihr nicht so wusstet, woran ihr seid.
Ja, also ich bin immer ein Freund davon, offen mit Sachen umzugehen und also wenn ich das jetzt umgekehrt hätte, hätte schon mal nachgefragt, wie es überhaupt ist oder was ist das überhaupt oder mal gefragt, was hat Yannick für Anzeichen. Das war halt so ein bisschen mau, wo ich mir schon irgendwie gewünscht hätte, eventuell, dass man gerade in der Situation, wo man so traurig ist, dass man dann vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung von seinen Ängsten hätte.
Ja, ich bin von den Wünschen eigentlich abgegangen, weil ich mir denke, jeder Mensch ist anders, jeder geht anders damit um. Ich kann nicht verlangen, dass Menschen so denken, wie ich damit umgehen würde. Mit meiner engsten Freundin, die hat natürlich nachgefragt, was es bedeutet. Aber entweder man fragt mich oder man lässt es. Also ich finde, beides akzeptiere ich, weil jeder geht anders damit um.
Mhm. Und ihr hattet ja vorhin gesagt, das war ein ganz schöner Schlag, das ist ein Faustschlag, ne, ins Gesicht. Mhm. Was, wenn er jetzt mit ein bisschen Abstand, das ist ja schon jetzt ein paar Jahre her, was war für euch das Schwierige daran? Also was hat es für euch ausgemacht, dass es so ein heftiger Schock ja schon war?
Ja, einfach die Unwissenheit, was jetzt auf uns zukommt, weil unter einem behinderten Kind, das ist ein Begriff, kann man sich nicht so viel vorstellen. Es gibt ja viele verschiedene Varianten und wir wussten ja nicht, was da jetzt auf uns zukommt. Und wir wissen ja nach wie vor nicht, wie es in der Zukunft sich entwickeln wird. Und diese Ungewissheit war am Anfang natürlich, dann hat schon wehgetan. Da muss man erstmal lernen, mit umzugehen.
Kann ich auch nur bestätigen, weil da ist wirklich die Welt zusammengebrochen und wie gesagt, du wusstest halt nicht, was auf uns zukommt, wenn er jugendlich wird, wenn er älter wird, was macht er vom Beruf, wie wird seine schulische Ausbildung, das sind halt so Sachen, wo man dann drüber nachgedacht hat, ne? Wie geht es dann halt weiter, genau.
Und auch jetzt mit dem Rückblick, wie seid ihr dann damit umgegangen?
Also ich selber mache mir die Gedanken über die Zukunft nicht, weil ich es auch nicht in der Art bestimmen kann oder ich da nichts dran ändern kann. Deshalb, ich lebe im Hier und Jetzt und überlege nicht, was später mit Yannick ist. Das wird man nach und nach sehen. Und das hilft mir am besten einfach auch bei der Sache zu sein, wie es halt jetzt aktuell ist.
Mhm. Ja, bei mir ist es eigentlich genau andersrum. Also Sarah ist da schon die stärkere Person von beiden auf jeden Fall. Das ist auch ein großer Rückhalt für mich. Bei mir ist es halt so, ich mache mir halt eher so Gedanken um seine Zukunft. Ich habe mir ja auch Hilfe geholt, da gehe ich auch offen mit um, durch den SBZ beim Psychologen, was mir ganz gut tut. Am Anfang habe ich natürlich gedacht, ja, was will der gute Mann mir erzählen? Aber es hat mir sehr geholfen, damit umzugehen. Ich habe halt immer so, wie es später wird in der Schule, ob er gehänselt wird oder was er später vom Beruf macht. Und Sarah hat vollkommen recht, man sollte auf sich das Hier und Jetzt konzentrieren, anstatt zu gucken, was in 10 Jahren ist. Ne? Und das war halt am Anfang mein größtes Problem. Aber damit kann ich jetzt schon sehr, sehr gut umgehen, dadurch, dass ich Sarah habe und vor allen Dingen die Hilfe, die ich mir dann extern geholt habe.
Wow, ja, das ist ja sehr mutig und ja, vor allem auch hilfreich, dass du das gemacht hast oder ihr beiden. Ich frage jetzt nochmal zu eurer Partnerschaft. Wie seid ihr? Ist ja bestimmt auch eine große Herausforderung für euch. Wie geht ihr damit um? Wie seid ihr damit umgegangen? Wie geht ihr damit um?
Ja, also da wir beide so unterschiedlich denken, ergänzt es sich auch wieder gut. Ne? Also man fängt sich gegenseitig auf, wenn der eine ein bisschen down ist. Man muss halt reden. Das ist eigentlich das Wichtigste. Man kann nicht in den Kopf des anderen gucken und die Gedanken, die der andere hat, sondern man muss einfach darüber reden und Klartext sprechen, was einen bedrückt. Und dann muss man da gemeinsam einen Weg finden.
Ja, das kann ich auch nur bestätigen. Wir reden oft darüber und das hilft uns beiden sehr, sehr gut, dass wir da immer in der Partnerschaft auch immer viel drüber sprechen.
Da frage ich nochmal nach, habt ihr einen festen Termin, wenn ihr miteinander sprecht? Oder habt ihr so eine regelmäßige Struktur oder ist einfach so am Amtstisch dann oder danach?
Nee,
oder?
Es war auch anfangs ja öfter der Fall, dass man was bereden musste und jetzt mittlerweile lebt man ja damit und da, nee, wenn einen was bedrückt, dann ja meist abends dann, wenn Janik im Bett ist, aber kein fester Termin.
Stimmt auch.
Nun habt ihr im Vorgespräch gesagt, ihr war jetzt ja so ein bisschen der Rückblick auch natürlich damit umzugehen, ne, mit der neuen Situation, dass ihr unheimlich stolz seid darauf, was Yannick alles schon gelernt hat. Vielleicht könnt ihr mal ein bisschen was zu dem Übergang sagen in den Kindergarten. Also vielleicht, wie das war für ihn, wie alt er da war und wie ihr den Kindergarten erlebt, wie ihr ihn da erlebt, was er da lernt. Könnt ihr ein bisschen was zu sagen?
Also Yannick ist ja im integrativen Kindergarten in einer heilpädagogischen Gruppe, ist mit 2 Jahren in den Kindergarten gekommen. Da war er gerade 2 und konnte auch, glaube ich, gerade erst 3 Wochen laufen. Das heißt, er hat natürlich motorisch da viele große Entwicklungsschritte gemacht, hat ja auch Therapien im Kindergarten und geht auch jeden Tag gerne in den Kindergarten. Wir hatten noch nie einen Tag, wo er morgens schlecht drauf war beim Aufstehen. Also er liebt den Kindergarten.
Ja, genau. Also Yannick ist immer oder geht sehr gerne in den Kindergarten. Wir wollen gar nicht, dass er irgendwie in die Schule geht, weil es irgendwie so viel Spaß macht, ihn irgendwie abzuholen. Wir streiten uns schon teilweise, wer ihn abholt oder wer ihn bringt. Und ja, Yannick macht mega Fortschritte in dem Kindergarten. Ist auch ein ganz, ganz toller Kindergarten. Wir sind total zufrieden mit den Gruppen, wo er jetzt drin war. Und er lernt halt durch die Sachen, die er da macht, in der Logopädie und in der Ergo, lernt er schon sehr, sehr viel. Und das macht er auch sehr, sehr gerne. Ja.
Und könnt ihr vielleicht mal ein bisschen konkretisieren? Also was würdet ihr sagen, sind so Sachen, in die sich zuletzt sehr gut entwickelt haben und vielleicht warum? Also ich habe euch im Garten gesehen, ihr habt ein großes Trampolin, also Bereich Motorik.
Ja, er liebt es zu hüpfen und auch zu schaukeln. Und jetzt gerade so seit dem Sommer ist er da auch sehr selbstständig geworden. Er geht jetzt allein in den Garten, geht ins Trampolin, macht das auch zu und hüpft dann da. Ach Gott, der kann eine halbe Stunde bestimmt am Stück springen. Und das hat natürlich für seine Muskulatur viel gebracht, für seine Füße. Er hatte immer sehr kleine Babyfüße. Und durch dieses Springen hat sich wirklich die Muskulatur entwickelt. Und die Füße sind jetzt normal groß, wie andere Kinder auch groß sind für das Alter. Da hat er lange zurückgehangen mit der Größe, aber er ist jetzt wirklich fit geworden.
Und auch seine Sprachentwicklung, das ist ja Yannicks größtes Problem eigentlich, was wir so haben, dass er schon sehr weit zurück, würde ich sagen. Hat er jetzt aber trotzdem im letzten Jahr, seitdem er in der heilpädagogischen Gruppe ist, nochmal einen richtigen Schub gemacht. Und mittlerweile...
Kannst du ganz kurz konkretisieren? Also was heißt ein Schub gemacht?
Ja, dass er sich aufmerksam macht, ne? Dass er sagt, was er will. Ne? Er kann halt keine Sätze bilden, das kann er noch nicht. Aber er kann jetzt sagen, trinken, dann weißt du halt schon, was los ist. Ne? Aber vorher konnte er halt gar nichts sagen. Ne? Dadurch, dass er ja diesen Talker bekommen hat vorletztes Jahr, wird halt im Kindergarten sehr viel damit mitgearbeitet. Und da hat er auf jeden Fall einen Schub gemacht. Auch wenn es langsam geht, aber er hat auf jeden Fall einen mega Schub gemacht.
Stichwort Talker, könnt ihr das mal ein bisschen erklären? Was ist das? Was bedeutet das?
Ja, wir sind ja auch im SBZ und durch unsere Beraterin hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass es da so einen Talker gibt. Das ist halt wie so ein iPad, was für die Kinder dann aufgespielt wird, wo dann verschiedene Patches drauf sind, wo er dann Wörter nachsagen kann oder verschiedene, zum Beispiel die Kindergartengruppe von ihm. Dann kann man Bilder hinterlegen von der Familie und dann kannst du sagen, ja, wo ist denn der Opa? Und dann geht er halt in das Programm rein und sagt Opa und das sagt er dann halt immer wieder nach. Und ich konnte mir anfangs eigentlich gar nicht recht vorstellen, was er damit lernt. Ich habe eigentlich gedacht, dass man dadurch redefauler wird, wenn man da auf diesen Talker drückt und dann sagt dieser Talker halt das, was er drückt. Und dann habe ich mir immer gedacht, okay, da wird wahrscheinlich fauler werden, aber das ist genau das Gegenteil passiert. Er plappert alles nach. Das ist halt dieser Talker, wo dann halt auch im pädagogischen Bereich mitgearbeitet wird, in der Kita.
Genau, und er benutzt das jetzt nicht, um zu kommunizieren in dem Sinne, dass er uns damit erzählt, wie der Tag war, sondern er nutzt das eher, um neue Worte zu finden, auszuprobieren, hört sich die dann 12.000 Mal hintereinander an und spricht die dann halt auch nach. Das ist so sein Ziel, glaube ich, damit. Also nicht die Kommunikation in dem Sinne, sondern einfach die Wörter einzeln zu lernen, auch die Bedeutung dahinter. Da ist ja immer ein Bild hinterlegt, was dasjenige auch ist. Und dadurch versteht er, glaube ich, besser, welcher Gegenstand dann womit gemeint ist.
Von der Beschaffung her, habt ihr das über die Krankenkassen dann bekommen?
Oder? Genau, über die Krankenkasse. Das wurde beantragt und die wollten dann natürlich noch Nachweise haben. Das SPZ hat uns dann aber geholfen, Berichte erstellt und dann ging das eigentlich reibungslos.
Geht ihr denn noch ins SPZ?
Ja, aber eigentlich nur vielleicht einmal im Jahr. Wenn irgendwas Besonderes ist, können wir uns dahin wenden, aber wir haben jetzt keine größeren Sachen, die wir zu besprechen haben.
Ich komme noch mal ganz kurz zur Motorik zurück. Papa ist ja Fußballer, wie ich jetzt an verschiedenen Stellen gesehen habe, an der FC Köln-Tasse und den Bildern, sondern auch an der Hymne. Und du hast gesagt, du spielst selber, spielst im Verein?
Ja, also genau, also alte Herren. Ne? Da ist eigentlich die dritte Halbzeit wichtiger als die ersten zwei. Also ich habe mein Leben lang Fußball gespielt und ich bin ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Und
ich hätte von der Statur gedacht, Innenverteidiger oder
sowas in der Art, ja, kannst ja sowas in der Art, genau, oder Sechser oder so, genau. aber doch mal, die dritte Halbzeit bin ich wesentlich stärker. bin im Fußballverein und organisiere das da so ein bisschen, genau.
Und kann mir vorstellen, da wird er doch im Garten auch ein bisschen pölen. Sagt man nur in Dortmund pölen oder auch hier?
Sagt man nicht pölen, hier sagt man kicken oder
Fußballspielen. Okay. Kickst du dann mit ihm?
Würde ich sehr gerne, aber hat er leider keinerlei Interesse. Wenn du gleich den Garten siehst, da liegen irgendwie unterm Trampolin, ich glaube, 12.000 Bälle, aber das interessiert ihn Leider gar nicht.
Naja, vielleicht noch nicht. Ja. Aber Fan vom FC Köln ist er. Oder auch ist er da, zeigt er noch nicht ganz so die Leidenschaft.
Zeigt doch nicht ganz so, aber wenn der Papa da mal auf der Couch Tor brüllt, dann findet er immer super, ne? Oder wenn die Hymne kommt, dann singt er mit. Deswegen glaube ich, dass ihm das auch ein bisschen gefällt.
Also ist ja toll, ne? Dass du jetzt springen, dass du beschrieben hast, dass sich da die Muskulatur irgendwie verändert hat, stabiler ist. Gibt es noch irgendwas anderes, was er gerne macht? Schwimmen oder so sportmäßig? Wie ist es beim Wandern gehen, spazieren gehen?
So gehen macht er, ja, also gerne würde ich jetzt sagen, er macht es eigentlich nicht gerne. Wir haben so einen Bollerwagen gekauft, da sitzt er wesentlich gerne, lieber drin. Aber er ist halt schon gehfaul, würde ich sagen. Aber wenn er einmal dran ist hier im Garten, so, dann kriegst du ihn auch schwer gestoppt. Macht er dann schon gerne hier im Garten ein bisschen rumflitzen. Das ist ganz gut. Aber jetzt von hier aus in die Stadt zu Fuß gehen, nee, da gibt es den Bollerwagen.
Genau, ich selber habe ja auch 2 Pferde. Also wenn er drauf sitzt, das mag er super gerne. Was er aber überhaupt nicht leiden kann, ist, wenn die Pferde wiehern. Das macht ihm totale Angst. Deshalb betritt er eigentlich den Reitstall nicht gerne. Wenn ich ihn dann überredet bekomme mit Kopfhörern, dann geht das. Wenn er auf dem Pferd sitzt, dann könnte er immer weiter, aber dieser Umgang mit Pferden oder diese Lautstärke, das mag er dann leider auch nicht.
Und wie ist es mit anderen Geräuschen?
Also plötzliche Geräusche, zum Beispiel Niesen oder Husten, da wird er dich halt erstmal schief angucken und wenn du dann nochmal hustest, ist es vorbei. Da steckt er sich die 2 Finger in den Ohren und dann ist erstmal wirklich, dann geht's ab. Das sind so Husten, Niesen, plötzliche Geräusche, da hat er wirklich, ich würde schon fast sagen, panische Angst vor, ja.
Auch lautes Lachen, also je nachdem, von meiner Mutter, der Freund, hat auch so ein Lachen, was er irgendwie, was weiß ich nicht, bedrohend für ihn ist, ich weiß es nicht. Er kann das irgendwie nicht verarbeiten und dann weint er. Also das sind so plötzliche Geräusche, die er vielleicht auch vorher nicht einordnen kann oder nicht mitrechnet. Auch Motorräder, wenn die vorbeifahren, da hält er sich die Ohren zu. Das ist eher so beängstigend für ihn, aber sobald er irgendwas mit Musik hört, Melodie, dann ist er sofort bei der Sache, der liebt Musik.
Bevor wir zur Musik nochmal kommen, nochmal zu den Geräuschen. Was habt ihr inzwischen so Strategien entwickelt, wie ihr damit umgeht?
Also wir zucken schon zusammen, wenn andere Leute husten oder niesen dann oder laut lachen, dann...
Auch sogar, wenn Yannick nicht dabei ist.
Ja, genau. Ist schon übergegangen, dann sind wir schon so ein bisschen gewappnet und... Manchmal weisen wir die Leute auch darauf hin. Ne? Wenn ich merke, der Janik guckt schon komisch, dann sage ich vielleicht ein bisschen leiser. Aber Leute verstehen das dann halt nicht. Ja, was ist denn? Ja, sage ich, Janik hat Angst davor und dann ist es meistens eh schon zu spät. Und er weint dann so bitterlich, dass man, ja, das ist dann erstmal wieder dauert.
Uns tun die Leute dann halt auch irgendwie immer leid, ne? Wenn sie dann lachen und dann ist eigentlich für uns immer, oh mein Gott, Janik fängt an zu weinen. Das ist für die Leute dann halt auch immer eine blöde Situation. Also das tut uns dann auch schon leid. Wenn sie dann husten, können sie ja nichts hören.
Ist diese Geräuschempfindlichkeit so, dass sie euer Familienleben jetzt beeinträchtigt? Also ich frage deswegen, weil es gibt keine Familien, die sagen, sie haben wirklich Schwierigkeiten, in eine Gaststätte zu gehen, weil sie nicht wissen, welche Lied da gedudelt wird. Ne? Und wenn das manchmal so irgendwas Jazzy ist oder eine komische, hohe Melodie, dass dann die Kinder und auch Jugendliche dann wirklich total Stress sind, mit anderen Worten, dass sie sich wirklich überlegen, dann gehen sie in die Gaststätte oder nicht. Und naja, das kann ja schon, wenn man sich gerne mal bedienen lassen will in der Gaststätte, das ist ja sehr nett und schön und eine große Beeinträchtigung. Hat das so einen Grad bei euch oder mit bisher kaum Bedeutung?
Also, jetzt, wie du es gerade beschrieben hast mit der Gaststätte oder so, das ist gar kein Problem. Also wir können ihn eigentlich überall mit hinnehmen. Er setzt sich dann hin und macht dann halt Quatsch, klar. Und wir haben dann immer sein Pad mit dabei, wo er seine Musikvideos sieht oder guckt. Das ist eigentlich kein Problem. Er geht ja auch wir sind ja Karnevalisten, wir gehen gerne zum Karneval, also ich zumindest. Wenn dann der Zug durch die Straßen geht und die Boxen auf den Wagen sind, da steht halt Janik halt auch daneben. Das findet er dann, das ist dann halt kein Problem, ne? Aber wenn du daneben stehst und hustest, ist dann halt... vorbei. Genau, also deswegen im alltäglichen Leben beeinträchtigt uns das jetzt eigentlich nicht.
Es kann auch gerne laut sein, wie in der Gaststätte, wenn dann die Lautstärke generell höher ist, ist das auch kein Problem, weil dann nicht dieser plötzliche Ton kommt. Das ist für ihn kein Problem. Ne? Ist eher, wenn es total leise ist und jemand fängt dann an zu husten, das ist eher ein Problem. Also er kann sich auch neben eine Musikbox stellen, wo die Musik auf volle Pulle läuft. Das macht ihm auch nichts aus.
Nun hattest du vorhin schon gesagt, Musikalität. Wie drückt sich jetzt aus,
dass er musikalisch ist?
Also er singt, er kann irgendwie jedes Kinderlied auswendig in seiner Sprache. Also man merkt es an der Melodie, was es für ein Lied ist. Und sobald irgendwie Lieder laufen, fängt er an zu tanzen, zu klatschen und mitzusingen, weil er kennt so viele Lieder. Also er ist da so begeistert, sobald er irgendwas hört, dann sagt er auch oft Party und dann Party, ja. Mit Musik hören.
Ja, oder wenn er dann singt und man beachtet ihn nicht, das kann er auch nicht ab. Und dann sagt er dann so lange Papa, bis du dann guckst, ne, dass er das singt oder vor dir was tanzt oder was vorführen will. Das ist schon schön zu sehen, auf jeden Fall.
Ihr hattet vorher zu mir gesagt, dass er so eine Art Musikschule geht oder ist er Teil des Kindergartens oder vielleicht könnt ihr da...
Im Kindergarten ist das mittwochs, haben die dann eine Stunde, ist dann Musikschule im Kindergarten integriert.
Da lernt er da schon irgendein Instrument oder also geht es um Singen oder nach?
Ich glaube um alles. Also Wir waren noch nie dabei, aber ich glaube, da ist immer Remi Demi angesagt, da laufen die Kinder wild durcheinander und machen da verschiedene Instrumente, aber ich glaube jetzt nicht, dass es gezielt irgendwas schon geprobt wird oder sowas an Instrumenten.
Ja, genau, also wir waren leider noch nicht mit dabei oder zum Glück vielleicht auch, aber ich denke mal, dass sie da halt sehr frei sind. Also sie lernen jetzt, glaube ich, keine Klarinette oder so, sondern die werden da irgendwie auf irgendwelchen Trommeln rumhauen, auf irgendwelchen Tasten drücken und das macht Janik ja hier auch.
Ja, apropos Klarinette, was würdet ihr denn denken, was wäre sein Musikinstrument, wenn er ihm vielleicht in ein paar Jahren eins schenkt? Also ich kenne Leute, die spielen Schlagzeug, Gitarre.
Ja, Gitarre interessiert ihn auch aus dem Kindergarten. Wir haben ja hier ein Keyboard, das interessiert ihn, aber ich glaube Gitarre noch ein bisschen mehr.
Ja, würde ich auch so sagen. Gitarre ist ganz cool.
Ist er so ein bisschen ein Rock'n'Roller? Oder?
Ja, hört sich eher nach Rolf Zukowski an.
Okay. Im Kindergarten hat er da auch, hat er auch vorher kurz so gesprochen, hat er dir erzählt, ihr hattet eine bemerkenswerte Erfahrung.
Im Mai sind die Kinder mit dem Kindergarten eine Woche weggefahren, 7 Tage. Und für Janik das erste Mal, für uns auch das erste Mal. Und er hat das super gemacht und hat uns, glaube ich, auch nicht vermisst. Also im Gegensatz zu uns, wir haben ihn sehr vermisst und für ihn war das kein Problem.
Also für ihn war es gar kein Problem. Für uns auf jeden Fall. Es war schon irgendwie traurig, wo er dann mit dem Bus weggefahren ist und die Kids dann irgendwie vom Fenster gewunken haben. Und dann denkst du dir, oh mein Gott, das ist ja eine Woche weg. Und wir standen zu Hause, ja, was machen wir denn jetzt? Ja, es war schon eine sehr komische Situation. Wir durften halt auch keinen Kontakt zu ihm haben. Wenn wir wollten, hätten wir dann abends die Erzieher anrufen können und gefragt, wie der Tag war. Das haben wir, glaube ich, die ersten 2 Tage gemacht. Dann haben wir es dann auch sein lassen. Und er hat sich da auch wirklich super, glaube ich, nochmal einen Schub bekommen, super entwickelt. Und wir waren ganz froh, wo er wieder da war. Aber wir werden ihn auf jeden Fall nächstes Jahr wieder anmelden. Das war schön, ja.
Ja, toll, dass er da so selbstständig ist und da auch so seinen Spaß hatte. Was war danach oder was war danach anders?
Er konnte schaukeln zum Beispiel. Das war auf jeden Fall so sein Bewusstsein, habe ich auch einen Eindruck gehabt, so von, dass er irgendwie offener war irgendwie für alles, dass er irgendwie eine klarere Sicht bekommen hat. Ich kann es jetzt gar nicht so richtig beschreiben, aber ich habe so das Gefühl, dass er irgendwie selbstständiger geworden ist. Und wir mussten halt immer noch so ein bisschen aufpassen hier im Garten mit der Schaukel, dass er da nicht irgendwie hinten rüber kippt und haben ihn dann immer angeschubst. Ja, und wir mussten ihn halt nicht mehr anschubsen. Da haben wir gedacht, oh, okay. Da hat er auf jeden Fall was gelernt und
ja, genau. Und wir haben ihn direkt wieder jetzt für nächstes Jahr angemeldet. Wir waren, glaube ich, einer der Ersten, die Anmeldung wieder abgegeben haben.
Es steht ja, gut, er ist 5, bestimmt auch der Übergang in die Schule an. Er hat das schon gesagt, am liebsten würde er dann erstmal in der Kita lassen, weil es da auch so gut läuft.
Das ist natürlich wieder ein Riesen-Step für alle Beteiligten. Aber wir haben uns auf jeden Fall entschieden, dass er nicht in eine Regelschule geht, weil wir dann, wir sind der Meinung, dass er da untergeht. Und dann haben wir uns dazu entschieden, dass er in die Förderschule, würden wir ihn gerne tun. Da haben wir uns auch schon eine angeguckt. Das ist aber für körperliche und motorische Entwicklung. Da konnten wir auch mal an einem Unterrichtstag mit dran teilnehmen. Und das hat uns auch wirklich super gefallen, wie die da mit den Kindern umgegangen sind. Und da haben wir halt vor, ihn dann anzumelden, wenn das alles so funktioniert. Wir haben auch vor, ihn ein Jahr zurückzustellen, weil wir glauben, und auch viele andere, auch Frau Reutershahn und die Kita auch, dass er halt in dem Jahr, weil er jetzt so einen Satz nochmal gemacht hat, dass ihm das nochmal was bringt, noch ein Jahr in seinem gewohnten Umkreis da noch was zu lernen und dann in die Förderschule zu gehen, genau.
Also für uns kommt nur Förderschule in Frage, weil ich denke, dass er nicht das gleiche Ziel wie andere Kinder hat in der Regelschule. Das käme für uns nicht in Frage.
Mit Ziel meinst du Lernziel?
Lernziel, genau, ja. Weil er kommt ja auch nicht alleine zurecht. Er bräuchte ja eine Inklusionskraft in der Schule, in einer Regelschule. Und Inklusion, schön und gut, aber ich weiß nicht, ob das dann da gelebt werden kann in dem Maße, wie es für Janik auch erforderlich ist.
Das ist dann ein weiterer wäre das ein weiterer Schulweg für ihn, als jetzt hier vor Ort beschult zu werden?
Ja, auf jeden Fall. Die Regelschule wäre hier im Dorf. Die Förderschule, da würde er mit dem Fahrdienst abgeholt werden. Das sind dann schon 20 Minuten Autofahrt.
Also wird dann direkt hier abgeholt und wieder nach Hause gebracht. Die Regelschule wäre halt auch hier im Dorf, da bin ich halt auch zur Schule gegangen. Aber das kommt für uns nicht in Frage, weil das wäre, glaube ich, nichts für Janik.
Du hattest eben gesagt, dass er da untergehen würde. Genau war die Formulierung. Kannst du das ein bisschen konkretisieren? Was meinst du damit?
Ja, er hat ja auch eine geistige Beeinträchtigung. Und wenn er da in eine normale Regelschule geht, dann ist er immer der Besondere. Und Kinder können ja auch gemein sein. Es würde ihm auch nichts bringen, da vielleicht auch die Motivation zu nehmen von ihm, dass er halt immer nicht nachkommt, ne, mit dem, was das Lernziel ist, oder dass er da nicht hinterherkommt. Und das wollen wir ihm ersparen. Weil es halt einfach auch nicht funktionieren würde, weil er halt geistig schon beeinträchtigt ist, da mitzukommen im Unterricht.
Ihr habt vorhin angesprochen, eben gerade nochmal Frau Reutershahn, also damit meint der WBS-Zentrum in Duisburg. Vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen erzählen, wie das war, als ihr das erste Mal da wart?
Das war ja, glaube ich, das erste Mal, da war Janik 3. Dann ist ja einfach ein kompletter Check-up gemacht worden mit Blutwerten. Also da ist einfach alles erklärt worden. Frau Reutershahn hat ja einen ganzen Bericht geschrieben, was das WBS ist, was das bedeutet. Und da waren wir dann einfach auf dem aktuellen Stand, wo Janik gerade ist, auch gesundheitlich. Und dadurch haben wir ja auch neue Kontakte geschlossen, ne? Wir haben ja andere Familien dort kennengelernt. Ja, und das war auch schon ein wichtiger Schritt, um neue Leute auch kennenzulernen, die ebenfalls betroffen sind.
Also andere Familien mit WBS?
Mhm, genau, zu denen wir auch heute noch Kontakt haben.
Die ihr da getroffen habt in der Klinik?
Genau, die dann zur gleichen Zeit mit uns da auf der Station waren.
Was würdest du sagen, war für dich die besondere Qualität jetzt, die du dadurch gewonnen hast? Dadurch, dass du andere Familien getroffen hast?
Ich musste nicht erklären, was Janik hat, weil ja alle wissen, was es ist, weil es Betroffene sind. Und ich musste den Janik nicht erklären, ich musste nicht erklären, was er hat. Und man konnte direkt da starten, wo man war. Also man musste nicht erst großartig was erzählen, sondern hat sich da abgeholt, wo man gerade ist vom Stand her.
Was ich immer beeindruckend finde in Duisburg, also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass wir ins Krankenhaus gehen. Also das war irgendwie durch Schwester Petra, viele Grüße, und Frau Reutershahn, das war schon super, ne, die Betreuung, wo wir ankamen. Und dann ging es dann halt zack zu den Untersuchungen. Man hat sich direkt irgendwie wohlgefühlt. Also wir hatten nicht das Gefühl, wir waren jetzt zweimal da, dreimal. Nicht das Gefühl, dass man ins Krankenhaus geht, sondern irgendwie, ja, nach Hause kommen würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist irgendwie schön, da die Leute wieder zu sehen.
Das führt mich jetzt auch unweigerlich zur Frage nach Willingen, denn das ist ja der Ort, wo ihr natürlich ganz noch viel mehr Leute kennenlernt habt.
Ja, Willingen, es war ein großes Thema, also für uns auf jeden Fall, ich glaube für mich noch ein bisschen mehr. Wie vorhin schon beschrieben, bin ich ja jetzt nicht wirklich in der Sache die stärkste Person. Aber wir haben uns mega drauf gefreut, es war auch wunderbar für uns, es hat uns sehr, sehr weitergebracht, irgendwie im ganzen Verständnis, aber wo wir dann angekommen sind und wir damit konfrontiert worden sind. Wir haben uns dann, ich glaube, als erstes war der Mittagessen angesagt und dann war da eine riesen Mensa im Sauerlandstern, wo man das dann halt gesehen hat. Ne? Da waren ja, ich glaube, wie viele Familien waren es? Ich glaube, 400 oder, und dann hast du das halt mal gesehen, ne, dass du halt ganz viele Menschen hattest mit schwachen oder starken Beeinträchtigungen, und das war schon eine Wucht, die uns da getroffen hat, und an dem ersten Tag ging es mir auch gar nicht gut, und wir hatten abends dann auch, ich glaube Sarah war gerade oben und ich bin nochmal runter an die Bar, und dann habe ich mich mit einem Vater unterhalten, der mich anscheinend irgendwie ein bisschen beobachtet hat beim Essen, der hat das gemerkt, der hat mich angesprochen und sagte, du hast ein bisschen Probleme, ne? Und dann habe ich gesagt, yo, das hatte ich. Und dann haben wir ein Bierchen zusammen getrunken, und dann hat er das war dann halt wieder ein super schönes Beispiel daran, dass man da unter Gleichgesinnten ist, sage ich jetzt mal, der mir dann halt auch mal seine Sicht geschildert hat, wie es für ihn war, und er hat sich da irgendwie wiedergefunden, wo er mich da gesehen hat, und das fand ich eigentlich eine super schöne Geste, dass er mich da so ein bisschen an die Hand genommen hat.
Man hat halt auch, man sieht ja dann auch Erwachsene. Wir haben ja jetzt nur Janik zum Vergleich. Wir kennen viele, die jünger sind oder auch ein bisschen älter im Teenageralter. Aber du hast ja auch erwachsene Leute da gesehen, die auch schon 50, 60 Jahre alt sind. Und du siehst so viele verschiedene Facetten. Und ja, das ist erstmal hart. Aber es war ein wunderschönes Wochenende, viele kennengelernt, und ich kann sowas jedem nur empfehlen.
Also ich habe noch nie so viel Fröhlichkeit auf einen Haufen gesehen. Aber das war schon beeindruckend dann, ne? Wenn dann abends die Disco war, ne? Das war schon mega, ne? Und da gibt es halt keinen Streit oder so oder Pöbeleien oder das ist halt anders, ne? Und schön anders. War sehr schön, ja.
Und habt ihr da auch Kontakte, die also kennengelernt, andere Familien, mit denen ihr jetzt noch im Kontakt seid?
Auch, ja. Wir haben auch noch eine Familie da getroffen, die wohnen auch nur ein paar Straßen weiter quasi.
800 Meter, ja, genau.
Genau, ja.
Die wir vorher halt noch nie gesehen haben, ne? Und irgendwie wohnen sie halt nur einen Steinwurf weg. Und da haben wir auch den Abend miteinander verbracht und es war super schön. Dann trifft man sie jetzt hier mal auf dem Stadtfest oder so. Das ist immer ganz witzig, wenn wir die wiedersehen, ja.
Und habt ihr jetzt jemanden, den ihr regelmäßig anruft? Oder geht ihr, es gibt ja auch in Nordrhein-Westfalen das Familientreffen. Geht ihr da regelmäßig hin?
Ja, da waren wir auch schon öfter. Dieses Jahr hat es leider nicht geklappt, aber da waren wir, glaube ich, auch schon. Oder ich war schon dreimal, du einmal.
Einmal, ja.
Ja, genau. Weil Patrick hatte ja die ersten Jahre ein bisschen Probleme damit. Da bin ich dann hingefahren, weil mich das interessiert hat. Und wir versuchen eigentlich jedes Jahr dahin zu fahren.
Weil du dir das immer aufhörst, ich frage dich jetzt nochmal da, was heißt denn für, oder was macht das aus, oder hat das ausgemacht, dass Probleme hattest damit?
Ja, weil ich hatte halt Angst, damit konfrontiert zu werden, wenn man, keine Ahnung, also das hört sich makaber an, aber wenn du dann aufs Treffen gehst und dann, wie ich es vorhin beschrieben habe, in Willingen, dass diese Welle da auf dich zukommt, ich wusste halt nicht, wie ich reagiere. Und da hatte ich lange mit meinem Psychologen drüber gesprochen, wie wir es machen. Und er sagte halt, wenn du es nicht willst, dann ist es halt auch nicht schlimm, wenn Sarah alleine fährt, ne? Und danach habe ich mich gehalten und ein Jahr später war ich halt bereit dazu, nach Willingen zu gehen. Und dann sagte er, okay, dann mach das. Und das hat mir auch mega geholfen und ich war jetzt auch nicht traurig, dass ich nicht hingefahren bin zu dem ersten NRW-Treffen. Und jetzt ist das kein Problem mehr für mich.
Und was würdest du sagen, hat sich in dem Jahr verändert? Also zwischen dem, du warst noch nicht so weit und jetzt bist du so weit. Also was ist bei dir passiert?
Ja, was ist mit mir passiert? Das kann ich dir eigentlich so nicht so wirklich beschreiben. Also ich kann halt mit dem ganzen Thema jetzt ganz offen und ehrlich umgehen. Ich weiß die Eigenschaften dieser Beeinträchtigung. Ich habe ganz viele Leute kennengelernt, ganz viele Betroffene. Und es waren nur schöne Momente, die ich da erlebt habe. Und gehe da jetzt anders mit um. Also ich kann es ja eigentlich gar nicht so richtig beschreiben. Also bin irgendwie angekommen, sage ich jetzt mal. So einfach zu beschreiben.
Naja, ankommen,
ja.
Ist ja schon sehr viel.
Ja, ist sehr viel, definitiv, ja.
Jetzt haben wir noch ein Thema, wo wir kurz sprechen wollten, nämlich, das ist jetzt ein großer Sprung, Thema Inkontinenz. Da hattet ihr gesagt, dass es ein Thema ist, was euch ein bisschen beschäftigt. Vielleicht könnt ihr da auch ein bisschen was zu sagen oder erzählen.
Ja, also Yannick ist voll inkontinent. Er äußert das auch in keiner Weise, ob er muss, was er muss, ob er gemacht hat. Er könnte den ganzen Tag mit der vollen Windel rumlaufen und das stört ihn überhaupt nicht. Und ich glaube, er versteht auch noch nicht, was das bedeutet oder wenn er irgendwas merkt, was es ist. Also wir haben es versucht mit Töpfchen, aber Frau Reutershahn hatte uns auch gesagt, er ist kognitiv nicht so weit, deshalb würde auch Training nichts wirklich bringen, ne? Also weil er das Verständnis dafür nicht hat. Und ich gehe auch davon aus, das wird noch dauern.
Es dauert halt so lange, wie es dauert. So gehen wir halt mit dem Thema um. Und da setzen wir uns auch gar nicht unter Druck, weil, wie gerade schon gesagt, es ist, wie es ist.
Und kennt ihr das auch von anderen Familien? Haben die auch darüber gesprochen? Mhm. Also war das jetzt für Frau Reutershahn auch relativ präsent?
Ja, also ja. Es gibt Kinder, die sind da fitter oder schneller. Und es gibt Kinder, die, da dauert das ewig. Das ist wie mit der Sprache auch. Manche sprechen von Anfang an gut, manche brauchen länger dafür. Also es ist nichts Unnormales bei den WBS-Kindern.
Ist halt der eine kann halt das besser oder Yannick konnte halt mit zwei laufen, was ja für normale Verhältnisse schon recht spät ist, würde ich jetzt sagen. Aber es gibt halt auch Kinder, die wir kennengelernt haben, die halt noch mit vier noch nicht so richtig laufen konnten, ne? In inneren Organen größere Probleme hatten wie Yannick, ne? Also das ist bei jedem Kind halt komplett anders. Und Yannick braucht halt länger für seine Entwicklung, für seine Motorik hat er ja schon viel gemacht, aber jetzt für seine Sprache und halt, dass er halt noch nicht sauber ist. Ja, das ist halt sein größtes Problem, aber das ist für uns gar kein Problem. Dann ist das halt so, wie es ist.
Ich hatte ja am Anfang gefragt danach, weil ihr euch an Unterstützung gewünscht hättet in der Vergangenheit. Und du hattest ja auch gesagt, dass du dich ja nicht mehr so danach orientierst, nach Wünschen, was andere machen. Jetzt frage ich aber doch nochmal Richtung vielleicht so professionelle Unterstützung auch. Was würdet ihr euch für die Zukunft wünschen?
Also für euer Familienleben und für Yannick als Unterstützung, seid ihr das schon? Ich meine, du hattest vorhin gesagt, du denkst nicht so viel an die Zukunft, aber gibt es jetzt vielleicht was in der Gegenwart, wo ihr sagt, oh, da wäre es schon noch schön, wenn wir etwas mehr wissen würden oder Unterstützung hätten?
Jetzt eigentlich geht das jetzt, ne, mittlerweile. Also wir haben nochmal, wir haben uns ein mega Netzwerk aufgebaut. Die Unterstützung von der Familie ist mega. Da werden wir wirklich auch viel entlastet. Aber jetzt für die Zukunft, es ist, glaube ich, für Yannick alles bereitet. Und ich habe ja auch viel gelernt dadurch, dass man sich halt jetzt nicht so viel Gedanken machen soll, was in 10 Jahren ist, sondern Step by Step, halt auch durch Sarah habe ich es gelernt. Und ist das eigentlich gut, so wie es ist.
Meine erste Anlaufstelle wäre auch, glaube ich, Duisburg, wenn irgendwas offen wäre, wenn ich Fragen hätte oder halt andere Familien, wo ich Kontakt zu habe. Aber ansonsten würde ich mir, habe ich jetzt im Moment keine Vorstellung irgendwie, was bei mir offen wäre oder was ich mir wünschen würde.
Jetzt habt ihr auch schon ein paar Mal angedeutet, das Thema Lernen. Was habt ihr denn von Yannick gelernt, jetzt in den letzten 5 Jahren?
Dass man hartnäckig bleiben soll, weil er ist sehr hartnäckig. Er geht ja liebend gerne in die Stadt und ich glaube, unsere Freunde und die Kita, die können es langsam nicht mehr hören. Oder unsere Eltern, er will halt immer in die Stadt, weil er das total schön fand, weil wir sind immer früher in die Stadt gegangen. Und dass man hartnäckig ist irgendwie, das kriegt er dann halt auch irgendwie immer durch, wenn er hartnäckig ist. Und vor allen Dingen seine Fröhlichkeit. Also er ist super fröhlich und das bin ich auch. Oder wir sind es auch. Deswegen, das haben wir, glaube ich, am meisten von ihm gelernt.
Und was heißt in die Stadt gehen? Was verbindet er damit?
Ans Wasser. Da gibt es so in Trostorf, da gibt es so Wassersäulen, die riesengroß sind. Und das findet er ganz toll. Und dann gibt es noch ein Brillengeschäft. Da ist er eigentlich auch schon der Star in Trostorf. Die kennen ihn auch schon mit Namen. Da ist ein kleiner LED-Fernseher drin. Und da geht er mal hin und guckt sich die neuen Brillenmodelle an. Und da kriegen wir ihn kaum raus. Und deswegen, er ist schon ganz schön bekannt in der Stadt, sagen wir mal. Ja,
ja, das stimmt. Also er hat immer so sein Schema, was er mag und das will er auch am liebsten immer durchziehen. Ne? Er ist schon penetrant, wenn er irgendwas möchte.
Und was würdest du sagen, hast du von Yannick gelernt, Sarah?
Geduldig zu sein, weil er kann einem schon das Nervenkostüm rauben. Aber ja, ich habe da gelernt, mit umzugehen und kann das auch sehr gut. Also ich lasse mich selten aus der Ruhe bringen. Ich habe gelernt, im Hier und Jetzt zu leben, weil ich nicht weiß, was in Zukunft ist und das interessiert mich jetzt auch nicht. Und mir nicht über Dinge den Kopf zerbrechen, die ich jetzt eh nicht beeinflussen kann, was ich früher wirklich gemacht habe. Wenn man hat ja schon mal mit Yannick, weiß ich nicht, beim Kinderarzt oder in Duisburg ein Ergebnis, wo man vielleicht was anderes sich erhofft hat mit dem Herz zum Beispiel, dann ist doch noch mal was anderes aufgekommen. Aber sowas entmutigt mich nicht mehr, sondern damit leben wir halt und es wird für alles eine Lösung geben und das ist das, was ich gelernt habe. Wir werden für alles eine Lösung finden und ja, das wird alles klappen so.
Wo hast du die Kraft hergenommen und die Mischung aus Kraft und Weisheit?
Na, ich denke mal, das Muttersein hat mich dazu geführt. Die ersten Monate mit Yannick waren so anstrengend, wo es dann irgendwann Klick gemacht hat, wo ich für das Kind einfach nur auch ruhig bleiben musste bei dem Geschrei und ich weiß, es hat mich verändert, das habe ich selber gemerkt. Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, aber es kann nur an Yannick liegen. Und ich bin froh, dass es so gekommen ist.
Ja, sehr schön gesagt.
Ja, wow, danke. Ich habe zum Schluss noch immer eine Frage, so eine Art Zauberfrage oder Wunschfrage. Wenn ihr einen Koffer mit 1 Million und vielleicht sogar auch mehr hättet, wo würdet ihr den investieren in die Gesellschaft zum Thema WBS? Habt ihr vielleicht zum Thema Forschung oder was auch immer es ist? Wo würdest du den, also ich würde sagen, du darfst ihn nicht zum FC Köln jetzt rüberschieben, aber ansonsten darfst du alles sagen.
Das hätten sie auf jeden Fall bitter nötig, dass ich ihn rüberschieben würde. Ja, wie du gerade schon gesagt hast, in Forschung auf jeden Fall, dass man da irgendwie weiter forscht für diese seltene Krankheit.
Ja, generell Forschung, Medizin, es gibt so viele Sachen, die ungeklärt sind, glaube ich noch, wo man viel mehr wissen könnte, müsste. in der Forschung, in der Medizin wäre es bestimmt gut aufgehoben. Also auch in anderen Bereichen natürlich.
Wäre denn in der Nähe für euch so ein Angebot, oder vielleicht ist es ja noch nicht so weit vom Alter, aber wo ihr sagen würdet, keine Ahnung, ein Karnevalverein oder Fußball, gibt es das schon so, die, wo ihr einschätzen könntet, dass die so ein bisschen inklusiver drauf sind?
Also so vereintechnisch, jetzt wo du es gerade sagst, ist das wirklich in Sachen Inklusion, glaube ich, hier in der Umgebung schwierig in Sachen Fußballverein oder anderen Vereinen.
Trampolinverein,
ja, das wäre was vielleicht mit Frau Baerbock.
Wieso mit Frau Baerbock?
Ja, sie hat ja auch früher gerne Trampolin gesprungen, glaube ich, meines Wissens, dass sie das früher gemacht hat.
Ja, dann kann man sie ja mal fragen, vielleicht hat sie auch mal Lust.
Aber ich würde auf jeden Fall auch unserem Kindergarten, würde ich auch gerne zuschießen, weil es gibt für mich keinen besseren Kindergarten, gerade in Bezug auf Inklusion, der sich da so mit beschäftigt, also den würde ich auch alles Geld der Welt zuschießen, weil die sich so toll um die Kinder kümmern und da ist jeder gleich und das würde ich denen gönnen.
Und was macht es aus? Jeder ist gleich? Gibt es noch was anderes, eine Qualität, die ihr beschreiben würdet?
Vom Kindergarten? Mhm. Ja, also da sind ja Kinder, die keine Beeinträchtigung haben und Kinder mit Behinderung, aber keiner ist da irgendwie, dass er auffällt. Also auch die Kinder, die keine Beeinträchtigung haben, leben mit den Kindern, die Beeinträchtigung haben. Und das ist für die normal. Und das habe ich mir auch immer gewünscht, dass man nicht ein Kind im Rollstuhl oder mit Krücken komisch anguckt, nur weil es nicht das Normale ist. Und in dem Kindergarten sind alle gleich. Ob sie jetzt einen Rollstuhl haben oder ob sie laufen, es ist total egal.
Ja, das ist sehr schön beschrieben. Das ist wirklich ein ganz toller Kindergarten. Und man merkt es einfach nicht, dass das irgendwie, das ist irgendwie alles eins da. Das ist irgendwie schwer zu beschreiben, einfach nur schön.
Dann danke ich euch ganz herzlich für das offene, für das interessante, für das spannende Gespräch. Ja, was ihr berichtet habt, wie Yannick euer Leben verändert hat, was ihr gelernt habt. Vielen, vielen Dank.
Danke auch. Vielen Dank für deinen Besuch.
Vielen Dank für deinen Besuch. Hat uns auch sehr viel Spaß gemacht.
Wunderbar, danke.
Das war Mehr als freundlich, der Podcast zum Williams-Beuren-Syndrom mit Professor Ingolf Prosetzky. Wenn dir der Podcast gefällt oder du Fragen und Themenvorschläge hast, schreib eine Nachricht per Mail an podcast@w-b-s.de, poste auf Instagram oder schau dir weitere Infos zur Folge auf der Internetseite.